Free audio post-production by Alphonic.com.
Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Herzlich willkommen zur 43. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der Uli.
Servus.
Servus. Und der feiste Philipp ist auch am Start.
Immer noch fieser. Hallo.
Uli, du möchtest erstmal das Wort an unsere Hörerinnen und Hörer mit einer kleinen Bemerkung zur letzten Folge richten.
Kleiner Canossa-Gang. Ich bitte um Entschuldigung für alle Menschen, die sich an den Tinnitus zugezogen haben bei unserer letzten Folge. Ich hatte tatsächlich den Ventilator laufen, dachte, man hört es nicht so, weil es hier in meinem Arbeitszimmer unterm Dach so gefühlt 48 Grad hatte. Es ging nicht ohne. Aber mir wurde dann zugetragen, dass es doch ein bisschen störend war. Also sorry für alle, die sich die Folge nicht anhören konnten.
Bloß ein kleines bisschen.
Weil ein Wind wehte.
Zum Glück hat man es nur gehört, wenn du das Wort ergriffen hast, was es allerdings noch irritierender gemacht hat. Nachdem ich den Noise-Filter drüber hatte, genau, und es dann immer an- und abgeschwollen ist. Aber gut.
Den Love ist Noise.
Hört selber nach, wenn ihr es noch nicht genossen habt. Der inhaltlich war die Folge dafür exzellent. bis auf Philipps Bemerkung zu Muse, die nur noch von Trump-Hörern genossen werden können. Da hat sich auch ein Hörer in den Kommentaren dann aufgeregt, dass das doch eine etwas verallgemeinernde Feststellung gewesen sei.
Wo hat der kommentiert? Auf Facebook?
Bei Spotify.
Ah, Spotify habe ich nicht. Spotify. Ja, Spotify ist sowieso Plattform für Arschlöcher.
Ach ja.
Und da ging die Abonnentenzahl in den Keller.
Ich werde auch dieses Mal wieder nett antworten.
Ach, wir haben da bei uns haben wir da so vorformatierte Antworten, die man dann immer nehmen kann. Das
genau.
Klappt immer.
Lieber Leser, liebe Leserin. Hörerin.
Wir nehmen uns das sehr zu Herzen. Vielen Dank. Wir haben so viele besonders Uli hat so viele Konzerterfahrungen zu berichten, dass ich gar nicht weiter schwätzen möchte, sondern direkt wieder zurück an dich gebe. Wo möchtest du anfangen bei diesem Monat?
Wo möchte ich anfangen? Wir können es rückwärts machen. Vorgestern war ich noch in Berlin bei den Fontaines DC in der Zitadelle Spandau. Sehr coole Location. Ja, und eigentlich eine großartige Band. Und es hat mir das Konzert aber dann nicht nur mir, hat dann eigentlich einen sehr faden Beigeschmack gehabt, weil es irgendwann wirklich eine reine Propagandaveranstaltung vor Free Palestine geworden ist. Und das hat es nicht nur mir, sondern auch, ich war mit 8 Leuten da und vielleicht ist es auch ein bisschen eine Generationsfrage, aber hat uns dann alle so ein bisschen die Freude an dem Konzert genommen, vor allem weil es so massiv dann am Schluss war. Es impliziert ja irgendwie, oder negiert er das Existenzrecht von Israel. Wenn man ruft, Stop the Killing in Gaza, ist das absolut in Ordnung. Und ich unterstelle der Band ja auch gar nichts Böses. Also ich glaube, dass sie einfach auch in erster Linie wollen, dass dieses Massaker im Gazastreifen aufhört. Und das unterschreibt, glaube ich, jeder. Aber manche Schlussfolgerungen daraus verstehe ich halt nicht.
Geht's halt nicht mit einfachen Parolen.
Genau.
Aber interessant, dass auch irische Bands vor allem betrifft, ja. Der unser Hörer Felix, den Hörer deines anderen Podcasts auch als den Autor der Spieltagsgedichte kennen.
Grüße.
Der hat die interessante These aufgestellt, dass es mit der postkolonialen Vergangenheit Irlands zu tun hat.
Ja, das dachte ich mir auch schon, dass da Nordirland
mit reinspielt. Ein besetztes Land mal einst waren und
teilweise
noch sind, wenn man so sehen möchte. Genau, und dass sich dadurch vielleicht eher solidarisieren.
Wesentlich angenehmer war es 2 Wochen vorher bei Nadasurf, meine Wohlfühlband schon immer gewesen, die ich in Nürnberg gesehen habe. Schön wie immer, nette Menschen, man geht mit so einem Lächeln raus. Musik für die Seele war sehr schön. Dann war ich noch bei den Hooters, darf ich vielleicht gar nicht laut sagen, in einem Indie-Rock-Podcast, tatsächlich in Schloss Eirichshof.
Oh. And We Dance, das ist einer meiner Lieblings.
Danke, ich habe die nämlich geliebt in den 80ern.
Was für eine schöne Bandbreite wir hier schon wieder in den ersten 10 Minuten haben.
Bisschen ein Nostalgietrip gewesen und oft ist es ja dann so, dass solche Bands, dass da irgendwie noch ein Bassist dabei ist und da halt irgendwie noch ein bisschen Kohle gemacht wird. In dem Fall ist es weitgehend die Originalbesetzung, wahnsinnige Spielfreude, dann erst einmal bewusst geworden, was die alle für Hits haben. Also nicht nur selber, sondern auch, was die für andere geschrieben haben. Boys of Summer, Don Henley, John Osborne, One of Us, Cyndi Lauper, Time After Time. Alles Hooters-Songs, beziehungsweise von Eric Bazilian geschrieben und Jeff Hyman. Großartiges Konzert. Und dann war ich noch beim Waldstock-Festival natürlich. War auch ein bisschen vom Regen überschattet, aber schön wie immer. Eine sehr schöne belgische Punkrock-Band namens Maria Iskariot entdeckt, die demnächst auch auf dem Brückenfestival spielen. Ja, und dann war ich mit Philipp gemeinsam bei Save the Core und da kann jetzt der Philipp was dazu sagen.
Nicht nur mit dir, ich war mit meiner Tochter, meinem Bruder, meiner Freundin, dem Bayern-Chef der FAZ, dem Sohn meines Mathelehrers im Grunde, war die ganze Familie da und Onkel Uli war auch da. Ich und meine Tochter waren uns einig, dass wir die Helicopters als die beste Band bezeichnet haben und Baboon Show als die unterhaltsamste Band und sie will nächstes Jahr wieder mitmachen.
Ich habe tatsächlich nur den sympathischen österreichischen Punkrocker Salo gesehen, der sich hier nach Bamberg verirrt hat auf ein kleines Festival, aber war ein sehr cooles Konzert. Mir hat sonst nicht noch ein recht stressiges Ende des Schuljahres, aber jetzt endlich sind wir hier in die Ferien gestartet. Wir Bayern, ihr wisst es alle, liebe Hörerinnen und Hörer, es liegt in unserer DNA, dass wir erst im August Ferien machen können. Was für ein Scheiß. Ja, und an alle außerhalb Bayerns, nur dass ihr es auch wisst, wir schämen uns auch für diesen Ministerpräsidenten und seine Mir sein Mir Arroganz, nur dass das mal klargestellt
ist. Selbst wenn er bei Pearl Jam gewesen sein sollte damals.
Ich wette, er war es nicht. Er hat unter seinem Franz Josef Strauß Poster sich einen abgewedelt oder so. Naja.
Er hat aber auch ein Kiss-Poster gehabt. Ah, verdammt.
Damit müsst ihr jetzt leben. Da bin ich raus. Das wichtigste Konzert, das haben wir allerdings nicht gesehen, oder vielmehr die wichtigsten Konzerte dieses Monats, denn es ist wahr geworden, Oasis sind zurück und zumindest was man von den Videos gesehen hat, wäre man gerne dabei gewesen, oder? Spreche ich auch für euch, nehme ich an.
Ja, nee, im Nachhinein haben wir auch gedacht, vielleicht hätte ich mich da ein bisschen mehr bemühen sollen. Wie ich dann die Bilder gesehen habe, ist, glaube ich, die vereinen gerade die Insel, hat man das Gefühl, ne? Mit ihrem Comeback, ja, war schon großes Kino.
Es gibt wohl Gerüchte, dass doch noch ein Europa-Eck an die Tour angehängt werden könnte, aber vertrauen wir nicht drauf. Aber obwohl wir selbst nicht dabei waren, haben wir natürlich unsere Korrespondenten ins Feld geschickt und unser lieber Hörer und auch schon gefeaturter Künstler hier im Podcast, Vincent alias Joschko, dessen Homepage ihr auch nochmal in den Shownotes findet, der hat uns dankbarerweise eine kleine Konzertreview eingesprochen, denn er durfte Oasis tatsächlich in Wembley erleben. Und das hört ihr jetzt.
Ja, hi erstmal, vielen Dank, dass ich Teil dieses wundervollen Podcasts sein darf. Vorneweg, also ich bin ein riesen Oasis-Fan. Oasis ist meine absolute Lieblingsband. Deswegen, ja, wird dieser Bericht hier etwas subjektiv übertrieben. Die Organisation von dem Konzert war mega. Wir waren kurz vor 5 an Wembley Park an der U-Bahn-Haltestelle. Das ganze Erlebnis zum Stadion war voller Menschen. Und wir haben gedacht, oh, ja, bis wir da im Stadion sind. Wir waren dann kurz nach 5 im Stadion. Also der Einlass war super professionell. Queuen können die Briten eben sehr gut. Es gab kostenloses Trinkwasser vor Ort, was auch ich jetzt zum ersten Mal so richtig erlebt habe bei einem großen Konzert. Wir hatten Stehplätze. Wir waren nicht ganz vorne an der Bühne. Hinterm ersten Wellenbrecher, da waren wir auch relativ weit vorne. Also wir hatten ziemlich gute Plätze. An der Stelle auch nochmal ein Riesendank an die Jessie, dass sie die Karten gekauft hat. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Zu den Vorbands, also Cast, sehr tolle Band. Ich kannte dich nicht. Hat ihren Zweck auf jeden Fall erfüllt, hat gute Stimmen gemacht. Richard Ashcroft ist ja eine absolute Legende, vor allem ja in UK. Da hast du schon gemerkt, dass die Spannung so langsam steigt. Und je näher man dann eben an den Konzertbeginn von Oasis gekommen ist, wurde es immer krasser. Also man hat schon gemerkt, dass die Leute einfach extrem Bock auf diese Musik haben. Als es dann mit Fucking in the Bushes losging, es war krass. Also es war wie, als würde sich da irgendwas entladen, wie so eine positive Kettenreaktion, ich weiß nicht. Jeder hat sich irgendwie gegenseitig gepusht und angezündet und es war wirklich einfach 2 Stunden Dauergänsehaut, 2 Stunden absolut alles um sich rum vergessen. Ja, es war eigentlich nur ein einziges Highlight, dieses Konzert. Echo Yes als 2. Song, für mich ein absolutes Highlight, ist einer meiner Lieblingssongs. Cigarettes and Alcohol, ich glaube, die Videos hat inzwischen jeder gesehen von diesen posenden Dance, die ganzen 81.000 Leute in Wembley hüpfen. Verrückt, also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Half the World Away als B-Seite konnte auch wirklich jeder mitsingen. Und dann stehst du da halt in Wembley mit 81.000 Leuten, singst Half the World Away, einen 30 Jahre alten Song. Bist einfach in Wembley halt. Also es ist nicht so, dass du irgendwo rumstehst. Du stehst halt an einem der bedeutendsten Orte der Rockgeschichte und der Fußballgeschichte. Und es ist einfach so ein extrem würdiger Rahmen, perfekt dazu gepasst hat. Und jeder hat auf einmal jeden geliebt, so um sich rum. Es gab wirklich niemanden, der irgendwie negativ aufgefallen ist, zumindest nicht bei mir im engeren Umfeld. Jeder hat sich gegenseitig aufgehoben oder supportet. Das war einfach wunderschön. Da, wie gesagt, Highlights zu picken ist schwer, aber bei Don't Look Back in Anger war es dann schon nochmal so, dass einfach irgendwie jeder nochmal irgendwie 10% mehr gegeben hat. Das war einfach völlig verrückt. Es gibt ein Bild von mir, das hat meine Schwester gemacht, da habe ich einfach komplette Gänsehaut. Und dann der Abschluss mit Champagne Supernova, auch perfekt eigentlich. Der Sound war überragend. Ich glaube, sie haben sich ja noch aufgeregt vor ein paar Jahren über die Foo Fighters, dass sie 3 Gitarristen dabei haben. Jetzt hatten sie ja selber 3 Gitarristen dabei. Perfekter, abgemischter Sound, extrem fett, hat extrem gut halt zu diesem Umfeld gepasst. Wenn man jetzt einen einzigen Negativpunkt sagen müsste, dann wäre es, dass sie nicht Stop Crying Your Heart Out gespielt haben, weil das für mich so der einzige Song ist, der jetzt in der Setlist vielleicht gefehlt hat. Aber mein Gott. Also für mich war es mit Abstand das krasseste Konzert, auf dem ich je war, und ich war wirklich jetzt schon auf vielen Konzerten. Es hat die Skala nach oben einfach komplett gesprengt. Es war völlig verrückt. Also falls ihr die Chance habt, irgendwie noch zu Konzerten zu gehen, oder falls sich die Gerüchte um die Europatour nächstes Jahr bestätigen sollte, geht hin. Es ist einfach nur überragend.
Ja, krass, ne?
Aber hallo. Und ich auch hoffe, in Wembley.
Ich hoffe, er musste Wonderwall nicht shazammen.
Ja, ich hab's auch gesehen.
Ach so, die Geschichte hast du in deinem anderen Podcast schon erzählt, genau. Von einer Nürnberger Band, die so viral gegangen ist. Aber dazu müsst ihr dann Cut-App hören. Wir starten jetzt in die News nämlich.
Musst du nicht noch sagen, dass man uns anschreiben soll und so?
Oh, ja, ach, ja. Der altes Zeug. Bevor ich's vergesse. Liebe Leute, bewertet uns in der Podcast-App, in der ihr uns gerade hört. Es hilft uns wirklich viel, denn wir sind angewiesen auf euch, um neue Hörer zu finden. Und wir investieren hier unsere Freizeit nur für die Liebe zur Musik. Deshalb schreibt uns vielleicht sogar eine kleine Review. Wäre noch toller. Abonniert uns auch in der Podcast-App, damit ihr nichts verpasst. Erzählt all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Und ihr wisst, in den Shownotes findet ihr eine Playlist mit diesmal ganz vielen Grunge-Songs, mehr dazu später, und allen anderen Songs, die wir in dieser Folge erwähnt haben. Jetzt aber weiter zu den News.
Okay.
Oder willst du noch mich erinnern, dass wir und auch bei Instagram und Facebook
nein,
sind?
Nein, nein, nein.
Aber das findet ihr alles.
Hast du sehr gut gemacht. Dankeschön.
Oh, danke. In die News. Unser erster Beef des Monats ist kein neuer. Bereits letztes Jahr berichteten wir über die öffentliche Implosion von Jane's Addiction. Dave Navarro, Eric Avery und Stephen Perkins haben nun jedoch Klage gegen ihren Bandkollegen Perry Farrell eingereicht, berichtet zumindest der Rolling Stone. Im vergangenen September wurde die Reunion-Tour des klassischen Lineups nämlich unterbrochen, nachdem Farrell während einer Show in Boston auf Navarro losgegangen war und ihn noch hinter der Bühne geschlagen haben soll. Zwar ist ihre Trennung noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber die Klageschrift scheint dies zumindest vorwegzunehmen. Die Band wirft Farrell Körperverletzung, vorsätzliche Zufügung von emotionalem Stress. Ich wusste jetzt auch nicht, wie ich emotional distress besser übersetze. Fahrlässigkeit und Verletzung der Treuhandpflicht und Vertragsbruch vor, was sich auf eine Forderung, ihr hättet es geahnt, von 10 Millionen Dollar Schadensersatz beläuft. Pharrell wählte im Gegenzug die Flucht nach vorne und verklagte nun seinerseits die übrigen Bandmitglieder. Er behauptet, der Kampf mit Navarro sei das Ergebnis seiner Frustration über seine Bandkollegen, die ihre Instrumente mit großer Lautstärke spielten, sodass er nicht selbst singen konnte, ohne seine eigenen In-Ear-Monitore zu laut aufzudrehen. Und das hätte einen gesundheitlichen Schaden mit sich bringen können. Und er bezichtigt Navarro, dass dieser Farrell und seine Frau hinter der Bühne angegangen und angegriffen habe. Anders als für seinen eigenen Ausraster gibt es hierfür dummerweise nur weder einen Videobeweis noch gleichlautende Aussagen. Da selbst Farrells Frau sich nach dem Vorfall entschuldigt und im Namen ihres Mannes die alleinige Verantwortung für die Eskalation übernommen hatte. Aber viel Erfolg wünschen wir auf jeden Fall, und wir rechnen wohl nicht mehr mit neuen Jane's Addiction Songs. Aber Perry Farrell wird sicherlich bis nächstes Jahr 4 neue Bands gegründet haben.
Das wird bestimmt mal verfilmt, irgendwie so als Soap-Opera.
Ja. Sehr würdevolle Geschichte. Jetzt sind die Gallaghers wieder, haben sich wieder lieb, jetzt fangen Navarro und Pharrell an, auf Gallagher zu machen. Wunderbar.
Ähnlich klar scheint die Schuldfrage auch in unserem zweiten Beef, für den wir, glaube ich, zum ersten Mal in diesem Podcast die Band Black Rebel Motorcycle Club erwähnen. Obwohl der Uli ja, glaube ich, sehr großer Fan ist, oder?
Ich glaube, Uli hat es ja mal erwähnt gehabt, oder?
Karten gekauft, 30. November in Köln, hängen hier schon an der Pinnwand.
Und sogar weite Wege auf sich nimmt. Ja. Die haben leider keine neue Musik bisher, sondern Stress mit der US-Regierung. Genauer gesagt mit dem Heimatschutzministerium, das in den letzten Monaten vor allem mit illegalen Abschiebungen Schlagzeilen gemacht hatte. Bei Instagram aber sehr martialisch die eigenen Aktionen bewirbt und in einem Fall mit einem Cover vertonten, das Black Rebel Motorcycle Club für die Netflix-Serie A Man in Full aufgenommen hatten. Die Band reagierte dementsprechend brüsk. Ich zitiere deren Instagram-Antwort. Es ist uns aufgefallen, dass das Heimatschutzministerium unsere Aufnahme von God's Gonna Cut You Down in ihrem neuesten Propagandavideo unangemessen verwendet. Es ist offensichtlich, dass sie das Urheberrecht und die Künstlerrechte nicht mehr respektieren als die US-Verfassung. Fürs Protokoll beauftragen wir DHS hiermit, die Verwendung unserer Aufnahme einzustellen und zu unterlassen und verlangen, dass sie ihr Video sofort löschen. Oh, and go fuck yourselves. So schließen sie. Und ich glaube, wir sind alle auf ihrer Seite.
Machen die eigentlich noch neue Musik?
Das letzte Album ist schon ein paar Jahre her. Also die gehen jetzt auch auf Howl-Tour. Die spielen das Howl-Album.
Ja, okay.
20-jähriges, glaube ich, ja.
Das erste Album habe ich geliebt. Das war ja genau in der Zeit, wo auch White Stripes groß wurden. Und das war für mich auch so, wow. Mitten in der Retro-Phase. Wunderbar.
Danach immer noch gute Songs, aber das erste Album war wirklich...
Spread Your Love,
da habe ich mal gucken, abgedanced, ob wir da nochmal eine Klassiker-Review drüber machen, zu geeigneten Geburtstag. Ja, sehr viel freundlicher ging unterdessen der Ausstieg von Matt Cameron bei Pearl Jam vonstatten, für die der ehemalige Soundgarden-Drummer seit 1998 gespielt hatte. Ich zitiere, viel Liebe und Respekt für Jeff, Ed, Mike und Stone dafür, dass sie mich 1998 in die Band eingeladen haben und mir die Möglichkeit eines Lebens gegeben haben, eine, die mit Freundschaften, großer Kunst, Herausforderungen und Lachen erfüllt war.
Und Geld.
Ich bin der Crew, den Mitarbeitern und den Fans auf der ganzen Welt für immer dankbar. Es war eine unglaubliche Reise. Mehr Neuigkeiten folgen. Ja, das stimmt, das Geld hat er weggelassen. Aber der letzte Satz gab natürlich allerlei Anlass zur Spekulation über seinen vermeintlichen Einstieg bei einer ähnlich großen Rockband mit Seattle-Bezug.
Ich war mir fast sicher, aber...
Doch, wie der Hollywood Reporter inzwischen berichtete, haben die Foo Fighters stattdessen Elan Rubin von Nine Inch Nails abgeworben. Ob Dave Grohl damit Trent Reznor erzürnt hat, bleibt offen. Ins Bild würde jedoch der Umstand passen, dass dieser kurz darauf Josh Fries verpflichtete, den Grohl vor ein paar Monaten entlassen hatte und der auch in der Vergangenheit schon für Nine Inch Nails hinterm Kit gesessen hatte.
Das war ein abgekartetes Spiel in meinen Augen.
Viel Bewegung auf dem Drummermarkt gerade.
Ja, genau.
Irgendjemand hat von der Drumokalypse gesprochen.
Ja, das habe ich auch schon öfter gelesen. Tatsächlich. Musikalische Neuigkeiten gibt's auch von beiden Bands in Form neuer Singles, wobei wir uns vor allem ein Bild zu Today's Song von den Foo Fighters gebildet haben, der eine Hymne auf alle ehemaligen Mitglieder der Band, allen voran natürlich Taylor Hawkins sein soll, wobei Grohl im Pressetext sogar explizit die grenzenlose Energie von William Goldsmith, dem ersten Drummer der Band, erwähnt, der Grohl auch fast 30 Jahre nach seinem Rauswurf noch äußerst feindselig verbunden ist. Aber zum Song, was meint ihr?
Also ich nichts gegen Traubewältigung und Mutmache und Pathos mag ich ja auch, aber das ist schon arg salbungsvoll alles. Also allein da diese Strophe mit Two Sides to a River, Too Troubled to Cross. Ich dachte mir, oh, gleich taucht doch irgendwo Scott Stepp mit freiem Oberkörper auf und läuft übers Wasser. Also mir ist es echt lieber, wenn Dave wütend oder spaßig ist. Das sind die besseren Songs. Das ist mir einfach ein bisschen zu dick aufgetragen.
Ja, aber so eine typisch atmosphärische Foo Fighters-Hymne und bei den Konzerten wird es funktionieren. Da liegen sich alle in den Armen, strecken ihr Bier in den Himmel und sind glücklich. Also ist doch okay. Ich mag's.
Ja, es hat mir auch, musikalisch hat es mir auch gefallen, da bin ich dann auch ein bisschen Sucker für solche Powerballaden, aber die große Geste, die kommt von selbst in diesen Sphären, glaube ich.
Ja. Gibt Schlimmeres.
In ähnlichen Sphären spielt auch eine andere Band. 5 Jahre sind seit dem letzten Album von Tame Impala vergangen. Doch der Popularität von Kevin Parker die Pause offenbar wenig anhaben können. Zumindest wenn man nach Streaming-Zahlen geht. Bei Spotify ist der Australier zumindest immer noch deutlich vor zum Beispiel U2. Auch wenn ich aus dem Stand nicht mehr als 3 Songs von Tame Impala aufzählen könnte. Ob sich das mit der neuen Single End of Summer ändern wird, ist schwer zu sagen, weil sie einerseits die Gitarren und den psychedelischen Trademark-Sound der Band komplett hinter sich lässt. Andererseits ist gut gemachter Synthpop mit Stampfbeat wahrscheinlich ziemlich der kleinste gemeinsame Nenner, den es bei Spotify gibt. Ans Herz wachsen sie mir damit nicht, aber ich fühle mich dennoch angenehm entertained tatsächlich. Philipp, du als alter Techno-Fan.
ich hab das Debüt, dessen Name mir nicht einfällt.
Current?
Das fand ich.
Lonerism.
Lonerism.
Nee.
Das hieß anders.
Nee. Lonerism war, ist nicht das Debüt, aber ja, es aber, ist der Durchbruch.
Aber Currents war mir schon zu viel Synthie-Gepoppe, deswegen habe ich sie da schon nicht mehr verfolgt. Und die Single habe ich ehrlicherweise eher nicht gehört. Bin mir aber sicher, es wird mir nicht gefallen.
Es hat schon einen heftigen Techno-Wumms, ne? Also, ja. Man ist ein bisschen an Underworld erinnert, phasenweise. Und dann wieder ganz atmosphärisch, aber so über die ganzen 7 Minuten. Ist es dann nicht so ganz mein Ding.
Also wenn ich bei Coachella in der Wüste stehe und da mein Influencer-Selfie-Video gerade drehe, dann kann ich mich gut dabei dazu abdancen sehen, auf jeden Fall. Lifestyle-Musik würde ich es nennen. Alten weißen Männern wie uns gefällt wesentlich mehr, was die Idols da abliefern, denn die haben sich wesentlich weniger Zeit gelassen als Tame Impala. Und veröffentlichen zwar kein neues Album, aber sind mit 4 neuen Songs auf dem Soundtrack von Darren Aronofskys Film Caught Stealing vertreten, von denen es vorab schon Run Rabbit Run zu hören gibt. Und der hätte durchaus auch auf Tank gepasst, hätte sogar das Zeug zur Single gehabt und dem Album noch einen kleinen Tritt in den Hintern mehr gegeben. Also die Explosion im Refrain ist hier auch nicht mehr so enthemmt wie früher, aber trotzdem ein passender Song für einen Film, der dem Trailer nach auch ein bisschen punkig und auf jeden Fall vielversprechend aussieht. Abgesehen davon, dass ich Aronofsky jünger bin und er mich erst in den letzten Jahren etwas vergrault hat.
Ey, wir haben ja alles gleich heute. Ich finde den Song auch grandios und ich finde in der Form und der Intensität kriegen das halt momentan fast, was die Idols sind. Und ich hoffe eben auch, dass die Formkurve von Aronofsky wieder steigt, weil nach Black Swan ist er eher runtergegangen. Wobei ich zuletzt The Whale wieder sehr gemocht habe. Aber ja, Noah und Mother mochte ich nicht.
Ich finde, er funktioniert wirklich in Verbindung mit dem Video sehr gut, diese Verfolgungsjagd. Das hat ja so was Treibendes. Ich mag den Song auch, mag vor allem diesen Rolling Stones Chor am Schluss.
You can't always get what you want.
Also quietscht und scheppert ordentlich, finde auch sehr cooler Song.
Dann sind wir bleiben in Großbritannien. The Last Dinner Party waren vielleicht die Newcomer des letzten Jahres und anders als Wet Leg, die sich 3 Jahre mit dem 2. Album Zeit gelassen haben, befolgen die 5 Damen aus London die alte Regel, you've got to strike the iron while it's hot, oder in diesem Fall nicht das Eisen, sondern der Scheiterhaufen, denn From the Pyre heißt der Zweitling und wird am 17. Oktober erscheinen. Und die erste Single This is the Killer Speaking geht erstmal gewohnt dramatisch düster zu Werke, bevor sie im Refrain wie aus dem Nichts versucht, eine Party im Saloon zu starten. An sich interessant, aber ich bin kein Freund von Tempowechseln in Songs, weil sich die Parts dann meistens so aneinander gesteckt anhören und hier kommt dann noch dieser musikalische Stilbruch dazu, aber man hätte 2 gute Songs draus machen können.
Also ich find's großartig, wie eben nach diesem bedrohlichen Beginn das dann so zu so einem beschwingten Country-Pop-Song mit der bekannten Theatralik und diesen Upper-Vibes mutiert. Hin und weg mein Song des Monats und freue mich sehr aufs Album.
Und ich finde, sie haben offenbar ziemlich viel Jack White gehört, weil ich finde, so ein Song hätte auch locker auf dem 2. Raconteurs-Album sein können. Aber ich höre auch viel T-Rex und auch ein bisschen Queen und ja, aber unvermeidlich raus. Und diese Country-Vibes tun der Band gut, also ich mag es eigentlich auch. Und ich mag auch Tempi-Wechsel in Songs.
Zum Schluss zu einer Band, der seit 2 Jahren mein vollstes Wohlwollen gilt, weil sich da aus dem Nichts sie sich mit ihrem Album 3D Country in meine Jahrestop 10 hochgearbeitet haben. Und geht man nach der ersten Single Texas von Geese, dann hat ihr Getting Killed ihr drittes Album, das am 26. September erscheint, auch wieder gute Chancen auf eine Top-Platzierung bei mir. Aber vielleicht sagt erstmal ihr was, bevor ich zu sehr ins Schwärmen gerate.
Ich fühle mich ein wenig schuldig, weil ich weiß ja, dass sie in der Top 10 waren, aber ich habe immer noch keine Zeit gehabt, mich wirklich näher mit ihnen zu beschäftigen. Deswegen kenne ich immer noch nicht so viel von ihnen, aber ich finde das hier richtig gut. Und ich finde vor allem das Video hervorragend. Also ich werde beim nächsten Mal, wenn ich im Stereo bin, versuchen, mich genauso aufzuführen.
Die Musikvideos zu unseren heutigen Singles, selbst von Tame Impala mal abgesehen, sind allesamt sehr sehenswert tatsächlich.
Ja.
Also ich fand 3D Country ja ein bisschen anstrengend, habe nicht so ganz den Zugang gefunden, aber den Song finde ich super. Also fast schon Gospel. Mich erinnert der Gesang an irgendjemanden und das hat mich schon wieder wahnsinnig gemacht, weil ich nicht draufgekommen bin, an wen mich das so sehr erinnert. Werde dem neuen Album eine Chance geben.
Ja, ich glaube tatsächlich auch an den Durchbruch für Geese in diesem Jahr, weil Frontmann Cameron Winter im Dezember noch ein Soloalbum veröffentlicht hat, das viel Lob geerntet hat und die Kritiker sie deshalb schon auf dem Schirm haben dürften. Der Mann ist irgendwie schon ein wahnsinniges Talent, wie wandelbar und expressiv der da ist. Auf jeden Fall reinhören. Aber nun zu unserem Album des Monats.
Indie-Album-Reviews.
Es war Mitte Juli Weihnachten und Geburtstag zusammen für Philipp. Geburtstag war eigentlich Anfang des Monats. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Dankeschön.
Aber was hat sich da noch so zugetragen?
Ja, dann Man Down und Level Up. Eat This, Katy Perry, weil so geht halt einfach cooler Feminismus ganz einfach im Jahr 2025. Hörer von Love is Noise haben vielleicht irgendwann mal zwischen den Zeilen gelesen, dass ich Wet Leg zu meinen Lieblingsbands der letzten Jahre zähle. Was vor allem an ihrem hin- und wegreisenden Debüt von 2022 lag. Das damals 22 auf meinem Platz 4 der Jahrestop 10 gelandet ist. Und das auch nur, weil es dieses Hammerjahr war, in dem Nie wieder Krieg und dieser Jack White Doppelschlag rauskam. Aber zwischenzeitlich ist es jedenfalls eins der besten, weil tollsten Alben des Jahrzehnts für mich geworden. Und jetzt lassen Rian Teasdale und Hester Chambers endlich ihren Zweitling raus, ihren Befeuchter, den Moisturizer. Bist du inzwischen auch wet geworden, Max? Du warst ja damals ein großer Skeptiker des Hypes.
Ja, vor 3 Jahren, da war ich der Spielverderber, der das Debüt nicht in seiner Jahrestop 10 hatte und auch nur gut fand. Und ich greife dir jetzt nicht zu viel vorweg, aber daran hat sich bis heute nichts geändert.
Ah, Mist.
Und Moisturizer bestätigt mich ein bisschen in meinem Urteil von damals.
Was sagte Uli? Mhm. Uli war ein Fan.
Ich fand die erste Platte großartig, war deswegen auch jetzt ein bisschen enttäuscht beim ersten Durchhören, weil es einfach so kein solches Aha-Erlebnis gab, wie beim erstmaligen Hören von Chaise Longue zum Beispiel. Mhm. Und die Hitdichte war, glaube ich, beim Debüt schon ein bisschen höher.
Glaube bitte nicht aber, meine Worte.
Dann...
Die wiederhole ich dann auch noch mal.
Mach mal Ping-Pong, ich überlass dir das jetzt wieder. Ich finde es großartig, aber mach weiter.
Ja, okay. Dass die beiden Frauen jetzt nunmehr auch den Drummer, den Bassman und den zweiten Gitarristen offiziell als Bandmitglieder nennen, finde ich richtig, denn die drei Jungs machen den Wet-Leg-Sound auf Moisturizer hörbar vielschichtiger. Allerdings, ja, da wo beim Debüt die Hit- und Ohrwurm-Dichte enorm und fast jeder Song irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal oder Wiedererkennungswert hatte, da macht es einem die neue nicht ganz so einfach. Es gibt 3 offensichtliche Hits, Catch These Fists, CPR und Mange Tout. Und dazwischen Songs, die einen nicht gleich am Haken haben. Also Songs, in denen Post-Punk-Gitarren den Ton angeben, die hin und wieder durch verstrahlten Twee-Pop und auch mal ein rohes Grunge-Riff unterbrochen werden, was einen dazu zwingt, die Lieder mehrmals zu hören und genauer hinhören zu müssen. Die Nonchalance des Debüts ist einer gewissen, ich nenne es mal, Überlegtheit und Professionalisierung im Sound und im Songwriting gewichen. Oder anders gesagt, auf dem Debüt haben sie mich nach eigentlich jedem Song nach 20 Sekunden gecatcht. Auf Moisturizer dauert es echt 3 oder 4 Hördurchläufe, bis ich auch behäbigen Songs wie 1121, Don't Speak, das schon irgendwie banal dahin poppende Pokémon oder wohlklingenden Indie-Balladesken, aber auch ereignisarmen Tracks wie Davina McCall etwas abgewinnen kann. Sie dann aber doch wieder in mein Herz schließe. Wie ging es euch mit euren harten Herzen damit?
Also, ich finde es komplett solide, ohne echte Ausfälle, aber so richtig vom Hocker haut mich hier nichts. Und zu allem Überfluss höre ich eben statt den 2 offensichtlichen Hits vom Debüt, Chaise Longue und Wet Dream für mich damals, diesmal auch nur noch einen in Form der ersten Single, Catch These Fists. Der ist wirklich auch schon beim Auflegen von mir erprobt und für gut befunden. CPA hat noch Potenzial zu höherem. Er wird wie so vieles auf diesem Album aber durch bräsige Strophen ausgebremst und ich weiß noch von Turnstile aus dem letzten Monat, dass ihr sowas mögt, aber das Riff im Refrain ist mir einfach zu stumpf. Demgegenüber stehen dann Liquidize, Mange Tout, das mich extrem an Kings of Leon erinnert. Kannst du es nachvollziehen?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Das könnte auch der Caleb
singen.
Und
Don't Speak, die haben wiederum die zwingenden Melodien, die man braucht, um aus dem immer gleichen Mittempo einen mitreißenden Song zu machen. Aber das schaffen sie leider viel zu selten für mich.
Ich mag gerade wirklich die Vielfalt auf dieser Platte, weil es gibt eben diese treibenden, catchy Wet Leg Songs, CPA, Catch the Fist, sind wir alle einer Meinung. Dann hast du diese poppigen Songs, Liquid Dice, Mosh 2, Don't Speak. Dann hast du auch diese sanfteren Stücke, wo sich so ein bisschen von der romantischen Seite zeigen, mit der Wiener McCall und Pokémon, das mich fast ein bisschen an Billie Eilish erinnert. Dann hast du dieses noisige Pillow Talk, was für mich verdammt nach Sonic Youth oder Kim Gordon klingt, auch vom Gesang her.
Habe ich einen besseren Vergleich nachher noch.
Okay, und 1121 ist dann ja fast schon Prog-Rock mit Flöten und könnte auch von Waste Blood stammen. Also ich mag diese Vielfalt. Es gibt eigentlich nur zwei Songs, die mich jetzt nicht so gecasht haben beim nach mehrmaligen Hören. Das ist Jennifer's Body und Ponsong. Ich finde, die fallen ein bisschen ab. Aber ansonsten habe ich mich da wirklich gut reingehört und finde es eine großartige Entwicklung und auch ein mutiger Schritt, dass man eben nicht nur das erste Album kopiert, das Erfolgsrezept, sondern sich irgendwo weiterentwickelt, ist immer so ein blödes Wort, aber neue Facetten entdeckt und ich glaube, es hat die Garantie, dass die Band kein One-Hit-Wonder bleiben wird, weil dieses Album sogar letztlich eine längere Halbwertszeit haben könnte als das Debüt, was ja sehr fun-orientiert war und wo man sich dann auch relativ schnell ein bisschen satt gehört hat und ich finde, hier gibt es mehr zu entdecken und es bleibt mehr hängen dann.
Wobei ich finde, sie greifen auf einen alten Trick vom Debüt zurück und der klingt auch hier wieder. Immer dann, wenn ein Stück anfängt, ein bisschen so phlegmatisch zu werden, reißt dann wieder doch ein scheppernes Riff irgendwie raus. Und ich finde, Ponsong ist das beste Beispiel dafür. Oder eben, man haut gleich so ein Idols mit Josh Homme an der Gitarre Kracher wie Pillow Talk raus. Ich finde, die beste und mir bisher auch einzig bekannte Indie-Rock-Anleitung für Heavy Petting mit einem Kopfkissen. Überhaupt finde ich die Lyrics, Satire, Gesellschaft, Politik sind für Rihanna auf diesem Album allenfalls so Nebenschauplätze. Das große Spielfeld gehört hier eindeutig dem verliebt, geil und versaut sein. Sie ist offenkundig und ich koche vor Eifersucht weiterhin wie ein Teenager in ihre zugegebenermaßen wirklich umwerfende Partnerin verknallt, in die Musikerin Lava LaRue, die ihrerseits, glaube ich, auch so ziemlich alles zwischen Hip-Hop, Indie, Funk und Soul und Weltmusik macht. Und insofern ist die große inhaltliche Gemeinsamkeit zwischen Moisturizer und dem Debüt die hübsche Fülle an Catchphrasen wie eben Man Down, Level Up oder Is It Love or Suicide oder herrlich ralligen Reimen wie I can make you hot screaming for after sun, I can make you back, can make you wet like an aquarium. Und ja, ich finde halt, Wet Leg machen aus dem nach einem gehypten Debüt immer schwierigen zweiten Album das Bestmögliche, wie Uli gesagt hat. Also es ist irgendwie keine Anbiederung an irgendwelche Geschmäcker, die ihnen nicht schmecken. Trotzdem, wie ich finde, höchst unterhaltsam. Und nebenbei zeigen sie Leuten wie mir, also heterosexuellen Cis-Wichsern, mit breitem ironischem Lächeln in ihre in Feuchtigkeitscreme getunkten Mittelfinger. Und das ist immer noch unwiderstehlich. Und wer sich jetzt noch fragen möchte, ob das ein Album des Jahres für mich ist, da würde Rihanna wahrscheinlich darauf antworten, I know all too well just what you like.
Also, wo ihr die Vielseitigkeit hört, habe ich nach drei Durchläufen nicht so ganz gemerkt. Denn angesichts von Rians Quirligkeit und Charisma überrascht mich diese müde Eintönigkeit umso mehr. Warum nicht mal auf die 12 oder meinetwegen auch mal eine richtige Ballade wagen, jetzt wo sich die Schockverliebtheit, Zitat Philipp, nach drei Jahren so ein bisschen abgenutzt hat. So dreht sich die Promo dann leider nur um Achselhaarwetten und verzweifelte Versuche, Oasis zu einem Beef zu provozieren, statt um die Songs. Also das Sympathiepunktekonto ist noch nicht aufgebraucht, aber so bleibt Moisturizer am Ende leider für mich hinter dem Debüt zurück sogar. Aber es muss ja immer einen Naysayer geben.
Ja.
Also bei mir ist es ein Kandidat für die Top 10 auf jeden Fall.
Okay. Ja, hat insgesamt auch gute Kritiken bekommen, insofern bin ich der Outlier offenbar. Aber gut. Uli, möchtest du uns sonst was ans Herz legen, was im Juli rausgekommen ist, nachdem wir heute nur eine Review ausführlich hatten?
Ja.
Müsste noch ein bisschen Musik den Leuten ans Herz
legen. Ja, auch eine Platte, die wahrscheinlich auch eine ausführlichere Besprechung verdient hätte. Big Special mit National Average. Ja, bekanntlich eine der Bands, die mich letztes Jahr sehr vom Hocker gehauen hat. Mit Post-Industrial Hometown Blues gelang in den wirklich eines der mitreißenden Debüts des vergangenen Jahres, finde ich. Und ohne große Ankündigung schüttelt das Duo aus Birmingham nun schon den Nachfolger aus dem Ärmel, National Average, stilecht serviert mit dem britischen Working Class Standardmenü Egg and Chips auf dem Cover. Ist auch etwas schwerer zugänglich, aber nicht minder schmackhaft. Irgendwo im Spannungsfeld von Hip-Hop und Post-Punk, Psycho-Blues und Soul, Spoken-Word-Performance und lagergeschwängerter Gossenlyrik grooven, rumpeln und geifern sich Joe Hicklin und Callum Maloney durch 11 knatzende Songbrocken, die die kollektive Oasis-Wohlfühl-Nostalgie auf der Insel mit desillusioniert sonnigen Statements zur aktuellen Lage der Nation konterkarieren. Nur ein bisschen schade, dass ihnen offenbar kein Überhit wie das Springsteen meets idolmäßige Black Country Gothic mehr einfallen wollte. Das ist aber auch schon der einzige Kritikpunkt.
Ein bisschen Hip-Hop-lastiger als das Debüt.
Da geht's mir wie Max, also bei Wet Leg, ich fand das Debüt hervorragend und da, also immer noch ein gutes Album, aber bleibt auch hinter den Erwartungen zurück, schwer zugänglich für mich zurzeit ein bisschen, weil ich finde auch den Sound ein bisschen, wie hast du vorher gesagt, Max, ein bräsig oder ein bisschen eintöniger, deswegen ja.
Ja, finde ich da tatsächlich weniger, aber.
Ich höre es mir noch ein paar Mal an, vielleicht liebe ich es dann auch.
Braucht auch ein bisschen, aber es wirkt. Aber ich gebe dir recht, das Debüt war zugänglicher und hat auch ein paar Hits mehr gehabt, die Platte lebt eher so von ihrem Gesamteindruck, sage ich mal.
Atmosphäre.
Ja, Philipp, gerade hast du dich noch für deine schändliche Cis-Männlichkeit in den Staub geworfen und nun musst du ihr wieder frönen.
Sag mal, ja, was ich du weiß, hast. Wir sind zwar der Indie-Rock-Podcast, aber wer hätte gedacht, es gibt ein neues Album von Motorhead? Also selbst der Tod geht Lemmy am Sack vorbei. Und der ist jetzt gerade hoffentlich mit Neuankömmling Ozzy da oben oder da unten auf Sauftour. The Manticore Tapes ist aber gar nicht neu. Es sind verschollen geglaubte Aufnahmen von 76, also aus der Frühphase, in der klassischen Besetzung mit Phil Taylor und Eddie Clark. Und das Album finde ich deswegen cool anzuhören, weil es nicht typischerweise knüppelt und kracht, sondern weil die drei hier noch ganz dem frühen Blues und Boogie frönen und manchmal sogar ein wenig wie eine Punkband klingen. Und weil Lemmy hier noch, also 35.000 Jackie Hodas früher, so etwas Ähnliches wie Gesang mit ein paar Nuancen fabriziert. Deswegen finde ich es empfehlenswert, nicht bloß für Komplettisten. The Manticore Tapes, Motorhead. Das offiziell, glaube ich, 24. Album oder so.
Dann noch ein Service-Announcement. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen im August tatsächlich Ferien und hören uns erst wieder gegen Ende September wieder. Ihr müsst also zum ersten Mal in 4 Jahren einen Monat ohne uns auskommen. Und ich bin natürlich die Sorte Arschlochlehrer, die euch dafür extrem viele Hausaufgaben aufgibt. Also
lege
ich mal los mit Greed Death und ihrem Album Die in Love. Sie als chronische Pessimisten zu bezeichnen, wäre eine sanfte Untertreibung. Im Vergleich zu vergangenen Albumtiteln wie New Hell oder New Low finden sich Greed Death diesmal mit ihrem Wunsch, zumindest verliebt zu sterben, glatt auf der Sonnenseite des Lebens wieder, singen am Ende aber doch wieder nur über satanische Messen und Billigbier. Ob es in ihrer Herkunft aus Flint, einer der deprimierendsten Städte der USA, liegt? Anstatt die Tristesse des Rust Belts jedoch standesgemäß mit Death Metal zu vertonen, pendelt man zwischen dem lieblichen Indie-Pop von The Jesus and Mary Chain, gespenstischem Zeitlupen-Folk oder sucht den Missing Link zwischen The Cure und den Deftones in wuchtigem Shoegaze. Zusätzliche Spannung beziehen Greed Death hierbei aus dem wechselnden Liedgesang der zarten Androgynen Harper Boitari und Logan Gewalds nicht minder melodischer Emotionalität. Alle Indikatoren verweisen also auf eine sonnige Zukunft, einzig Greed Death wollen es nicht erkennen. Dann noch The Armed mit The Future is Here and Everything Needs to be Destroyed. Als unfiltered expression of Weltschmerz, wie die Amerikaner sagen, das Wort hat sich ja auch im englischen Sprachgebrauch eingebürgert, bezeichnet das Detroiter Kollektiv sein neues Album. Und egal, ob der Schmerz nun von der aktuellen Nachrichtenlage herrührt oder daher, dass ihr letztes vor 2 Jahren nicht wie angekündigt das Zitat größte und großartigste Rockalbum des 21. Jahrhunderts geworden ist, eines steht beim Hören nach genau 4 Sekunden fest, The Armed sind sauer. Nachdem sie mit Ultra Pop alle musikalischen Grenzen zwischen Noise Pop und Grindcore eingerissen und mit Perfect Saviors konventionelleren Klängen gefrönt hatten, stehen sie mit ihrem experimentellen Hardcore nun wieder am Anfang und schaffen erneut großartige Musik am Rande des Hörbaren. Ungleich melodischer, doch mit nicht weniger Geschrei gehen die spanischen Screamos von Boneflower auf ihrem neuen Album Reveries zu Werke. Wer sich, wie ich, noch sehnsüchtig an die frühen Alben von Pianos Become the Teeth erinnert, findet hier seinen Seelenschmerz und oder Frieden. Kontrastprogramm habe ich dann noch von den Janines, einem Trio aus Massachusetts, die ihre Twee meets Jangle meets Lo-Fi meets 60s Girl Group Formel auf ihrem dritten Album How Long Can It Last perfektioniert haben. Und zum Schluss muss ich noch eine Lanze für die arme Indigo D'Souza brechen, die auf ihrem neuen Album Precipice zwischen Synthpop und Indie-Rock zwar einige ihrer Ecken und Kanten eingebüßt hat und dafür von Pitchfork mit Liebesentzug bestraft wurde, was sie selbst wiederum beleidigt anprangerte. Fuck the critics, Indigo, sage auch ich. Das Album ist super und Heartthrob einer meiner Songs des Jahres. Nachzuhören in unserer Playlist. Und jetzt 20 Jahre in die Vergangenheit mit Uli.
The good old days. Und wir gehen 20 Jahre zurück in der Zeit und huldigen heute den Editors und ihrem famosen Debüt The Backroom. Nach der Veröffentlichung am 25. Juli 2005 musste sich das Quartett aus Birmingham ja Vorwürfe gefallen lassen, es wäre nur eine britische Kopie der New Yorker Kollegen von Interpol, deren ersten beiden Alben Turn on the Bright Lights und Antics bereits eine düstere Melancholie und dezentes Gruftfeeling in den Nullerjahre Indie-Rock gebracht hatten. Tatsächlich dürften beide Bands ihre Joy Division-Lektionen gelernt haben. Das Keller-Cover von The Backroom würde in seiner stilvollen Schwarz-Weiß-Ästhetik sogar perfekt mit Closer harmonieren. Die Wave-, Gothic- und Post-Punk-Einflüsse der 80er sind allgegenwärtig. Auch Bands wie The Psychedelic Furs, Echo and the Bunnymen, Bauhaus oder Pink Turns Blue dürfen durchaus als Referenzgrößen gelten. Trotzdem ist das Editors-Debüt so viel mehr als ein billiges Plagiat. Das liegt schon an der sonoren Baritonstimme von Tom Smith, der den Sound mit seinem mal hingebungsvoll leidenden, mal energischen Gesang maßgeblich prägt. Vor allem aber haben die Editors zu Beginn ihrer Karriere gleich mal ein paar Klassiker für die Ewigkeit geschrieben. Selten war der Einstieg in ein Album so fesselnd und atmosphärisch wie der Auftakt mit dem von einer markanten Basslinie und nervösen Jangle-Gitarren angetriebenen Lights, dem Überhit Munich und dem theatralischen Blood. Diese Spannung kann The Backroom vielleicht nicht über die volle Länge halten, aber immerhin folgen da noch grandiose Songs wie die erste Single-Auskopplung Bullets, die sich langsam ins melodramatische steigernde Ballade Fall, das hypnotische All Sparks oder Fingers in the Factories mit seinem staccato-artigen Refrain. Der Nachfolger, An End Has a Start, mag kompositorisch ausgereifter klingen und mehr Eleganz ausstrahlen, The Backroom aber birgt eine Energie und Dringlichkeit, die auch 20 Jahre später Gänsehautmomente beschert. Das Album schaffte es übrigens bis auf Rang 2 in den englischen Charts und wurde 2006 für den Mercury Prize nominiert. Pitchfork ratete es mit 6 von 10, der NME mit 8 von 10, Mojo vergab 4 von 5 Sternen. Metacritic notierte bei den Reviews einen Durchschnittswert von 76 von 100. Eines haben die Editors aber tatsächlich mit Interpol gemeinsam. An ihr Frühwerk konnten sie künstlerisch nie mehr anknüpfen und sind inzwischen leider ziemlich belanglos geworden.
Typisch Pitchfork. Ich finde, konnte es mit der Kopie der Kopie irgendwie noch nie so richtig nachvollziehen, weil Editors weder über Interpols düstere Sexiness noch über Joy Divisions erdrückende Schwermut verfügen, sondern wesentlich glatter, bombastischer, pathetischer und hookiger sind. Und gerade deshalb machen ihre ersten beiden Alben vor der späteren Depeche Mode bzw. U2-Wertung so viel Spaß. Die ersten 8 Songs auf The Backroom, Uli hat sie fast alle erwähnt, sind praktisch ausnahmslos Hits, gespielt von einer Band, die da quasi formvollendet auf der Bildfläche erschien und mit Tom Smiths Stimme und Chris Urbanovich flirrenden Gitarrenleads instant Wiedererkennungswert hat. Auch eine Wahnsinns-Liveband, ich habe sie, glaube ich, zweimal gesehen, auch einmal zu späteren Zeitpunkt, wo die Setlist dann nicht mehr ganz so geil war, aber zum zweiten Album habe ich sie live gesehen und der Sound live war, hat mich wirklich umgeblasen. Also top. Aber um viel Kritikerlob zu ernten, war das natürlich nicht smart und subtil genug und nach dem zweiten Album auch auserzählt, was die Band immerhin selbst erkannt hat, aber in ihren neuen Soundgewändern leider nie mehr so stark reproduzieren konnten wie hier. Auf einem der, ich sage es, stärksten Debüts des Post-Punk-Revivals. Philipp, in der Indie-Disco bist du ihnen sicher auch mal begegnet.
Ja. Ich habe mir jetzt so ziemlich alles durchgestrichen, weil ihr alles gesagt habt, aber ja, ein wenig originelles Album, von Anfang an nicht originell, aber zumindest noch vor den Wombats haben sie begriffen, dass man auch zu Joy Division tanzen kann und das war eben ja eine zugängliche Joy Division-Platte, deswegen fand ich es auch toll und habe sie danach aber völlig ignoriert und wusste gar nicht mehr, dass es die überhaupt noch gibt.
Also vielleicht nicht das aller forderndste oder tiefgründigste Debüt, aber es macht einfach so viel Spaß und ich empfehle es allen, mal wieder rauszukramen.
Es hat seinen Platz hier im Podcast verdient.
So wie auch unser allseits geschätzter Aushilfs-Co-Host Matze, den wir gleich hören.
Der Headliner.
Die Entstehungsgeschichte dieses Headliners muss ich vielleicht kurz erklären. Es soll heute gehen um die besten Grunge-Alben der 90er und Philipp hat mir dieses Thema in Form einer Pitchfork-Liste angetragen, worauf ich erstmal begeistert eingegangen bin, bis ich dann merkte, dass der Artikel schon 3 Jahre alt war. Aber mein lieber Freund Matze hatte sich bereits seinen Fuß in die Tür gestellt und gesagt, er möchte da auf jeden Fall mitmachen und dann war ein Zurückrudern nicht mehr möglich. Deshalb wollen wir diese Pitchfork-Liste, die ihr auch in den Shownotes verlinkt findet, heute als Anlass nehmen, um sie zu sezieren und unseren eigenen Senf noch dazu beizutragen, um so bei den definitiven besten Grunge-Alben der 90ern am Ende anzukommen.
Ich möchte anmerken, das wuchs alles auf Matzes Mist eigentlich.
Ich habe mich total aufgedrängt. Ich habe alle 25 Alben einfach schon durchgehört gehabt und dann gab es kein Zurück mehr.
Genau, so war es.
Wir hätten dieses Segment aber auch gar nicht ohne dich aufnehmen können, denn wenn ich einen ultimativen eine wandelnde Enzyklopädie habe in meinem Freundeskreis, dann bist du es. Und deshalb ist deine Gesellschaft hier auf jeden Fall notwendig. Vorab die Frage, was ist eigentlich Grunge, Philipp?
Ich habe eine Möchtegern-Definition gemacht und ich bin mir sicher, dass 52% aller Hörer zu 48% zustimmen würden. Soll ich es mal vorlesen?
Ja. Ja,
also Grunge ist Rockmusik, die Rückkoppelungen, Rauschen sowie Noise Sleep und einen steten Drang zum Riff hat auf verzerrten, heruntergestimmten Gitarren, wobei meist schwerfällig hypnotische Bassläufe auf harte Drums und die inhaltliche Ästhetik des Kaputten treffen. Grunge-Texte handeln in aller Regel von Angst, Depression, Krankheit, Verfall, Wahnsinn, Sucht, Verzweiflung, Resignation und der freilich vergeblichen Hoffnung auf Erlösung. Weil es sich hier aber prinzipiell um die Vermählung von Metal und Punk handelt, sollte man den jugendkulturellen und sozialkritischen und vor allem humorvoll-sarkastischen Charakter des Ganzen nicht außer Acht lassen. Was man nämlich gerne vergisst, dass es auch einen Heidenspaß machen kann, Superfuzz, Big Muff oder Nevermind zu hören.
Hast du auch eine Quellenangabe?
ChatGPT.
Aber keine Regel und eine Ausnahme, weil es gibt da keine Definition, dessen Thema eindeutig mal definieren würde.
Okay, ansonsten ist unser Podcast natürlich völlig KI-frei.
Es ist sogar I-frei manchmal.
jetzt ist diese Liste natürlich auch zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung schon etwas umstritten gewesen, denn da tummeln sich auch ein paar Acts, die auf den ersten Blick da gar nichts zu suchen haben. Ich habe jetzt mal rausgegriffen hier Sonic Youth, Smashing Pumpkins, PJ Harvey, Afghan Whigs und Red Cross. Haben die ihren Platz so Guild by Association mäßig da verdient in der Liste oder hat Pitchfork einfach nicht genügend gefunden, um auf 30 zu kommen? Oder 25, wie es sind?
Wären genau meine Picks gewesen, wo ich mir dachte, also das würde ich persönlich niemals als Grunge definieren.
Ich habe auch eine andere Grunge-Definition.
Aber die Grenzen waren damals ja schon sehr fließend, gerade so College-Rock und Alternative-Rock. Da war ja alles, was irgendwie eine Gitarre umhängen hat und irgendwie ein Hemd anhatte, war dann halt Grunge.
Ja, aber hättest du jemals gesagt, dass Sonic Youth und PJ Harvey Grunge Interpreten sind?
Nee, vom Genre her nicht, aber sie waren damals schon in diesem Topf mit drin. Also das war, ich glaube, da hat man diese Trennschärfe noch gar nicht gehabt so genau. Also PJ Harvey ist jetzt wirklich, da war ich sehr erstaunt, das käme jetzt dann auch noch bei meiner Überraschung, weil das ja auch noch eine Engländerin ist und die da wirklich gar nichts verloren hat, meiner Meinung nach. Ja. Aber anscheinend hat sie Kurt Cobain ja sehr beeinflusst, aber da ist das schon sehr weit gefasst, da hat mich ein bisschen gewundert.
Das wäre übrigens meine nähere Definition gewesen von Grunge. Ich habe mir nämlich auch notiert, dass Seattle eben das eigentlich im Grunde ist Sub Pop die Keimzelle, also als das Sun Records oder Motown der Generation X. weshalb ich den Terminus Seattle Sound viel treffender finde als den okay besser klingenden Modebegriff Grunge. Also ich finde, eine Band sollte immer einen Bezug zu Seattle haben, um überhaupt True Grunge zu sein.
Ich glaube, das lag halt auch daran, dass die Bands alle sehr vernetzt waren. Also Nirvana war Vorband bei Sonic Youth, Ted war da mit drin, Red Cross tourt heute noch mit den Melvins regelmäßig. Also ich glaube, die waren untereinander einfach sehr vernetzt und dass sich das dadurch so ein bisschen alles verbunden hat.
Und die Afghan Whigs waren berühmterweise die erste Nicht-Seattle-Band auf Sub Pop, auch wenn sie da vielleicht gar nicht so hingepasst haben damals noch.
Das ist für mich auch die einzige Verbindung, dass sie halt bei Sub Pop waren am Anfang, aber also Grunge ist das für mich gar nicht, was die Afghan Whigs machen.
Aber gut, ich habe trotzdem versucht, einen Zugang irgendwie zu dieser Liste zu kommen, ohne dass wir jedes einzelne Release durchsprechen müssen, und habe eine Liste von 5 Fragen vorab an euch gestellt. Und das ist überhaupt mein liebster Headliner bisher überhaupt, denn ich kann mich zurücklehnen, ich muss nur ein paar Fragen stellen und lasse euch danach arbeiten, weil ich ja ein ausgewiesener Grunge-Nicht-Experte bin. Und es gibt tatsächlich heutzutage noch Leute, die auch mal den Mund halten können, wenn sie zu einem Thema nichts wissen. Und dazu gehöre ich selten, aber diesmal.
Matze, sag mal was. Du hast viel zu wenig Sprechanteile bisher gehabt.
Ja, ich komme gar nicht zu Wort hier. Ihr ladet mich ein und dann hört ihr hier ab. Aber ich hätte mich auch angeschlossen. Ich hätte auch zu dir gesagt, Philipp, du brauchst noch eine Erweiterung deiner Definition über den zeitlichen und lokalen Kontext, weil ich glaube, wenn du Grunge rein, also nur probierst, über den musikalischen Inhalt zu definieren, dann kommt genau sowas raus wie die Antwort, wo es irgendwie alles so nichts ist und du es auch nicht so nach heutigem Verständnis zum Alternative Rock irgendwo abgrenzen kannst. Also dieses Entstehen aus dieser abgeschotteten Seattle-Szene, die ihr Eigenleben geführt haben, und dieser zeitliche Bereich Mitte der 80er Jahre bis circa Mitte der 90er Jahre, da würde man von Grunge sprechen, und aus dem Grund sind dann auch die genannten Alben von euch bei mir auch auf der Abschlussliste. Sind zwar gute Alben dabei, aber würde ich nicht mehr als Grunge bezeichnen, auch wenn es da inhaltliche Parallelen gibt, die Uli genannt hat. Zusammenhänge, Einflüsse oder beeinflusst von oder gemeinsame Tourneen, aber heutzutage würde man das nicht als Grunge bezeichnen.
Ich finde auch sogar innerhalb des Grunge ist es nochmal, ich finde es schwierig, Pearl Jam als typische Grunge-Band zu bezeichnen. Ich habe auch mal so von früher noch eine Notiz gemacht, ich fand immer, Nirvana waren so die Punk- und Indie-Version von Grunge, Alice in Chains und Soundgarden waren die Metal- und Alternative-Version von Grunge und Pearl Jam eher so die Stadion-Rock-Hymnen-Version von Grunge.
Aber ja, dann doch am Ende alle Grunge.
Ja, das schon. Aber halt auch untereinander sehr unterschiedlich, weil also Ten ist kein typisches Grunge-Album. Ten ist eigentlich schon hart und Stadionrock, finde ich.
Ja, also die großen 4 waren, wie du sagst, auch schon musikalisch nicht einheitlich. Aber vielleicht ist auch eher so dieser Gegenentwurf zum Mainstream-Rock'n'Roll der 80er auch das, was zusammenhält. Auch diese Attitüde, dieses Rockstar-Image oder auch der politische Kontext oder die Texte, die Persönlichkeiten, die sich nicht mehr in den Vordergrund stellen und über ihre eigenen Ängste, ihre Verzweiflung und so weiter reden. Ich glaube, das ist so, was ihr alle miteinander verbindet. Und das kannst du eben als diesen Seattle-Sound oder diese Seattle-Szene dann zusammenfassen.
Na dann steigen wir doch mal ein in meine erste Frage. Die lautete, was ist für euch die Überraschung der Liste? Und vielleicht habt ihr auch eine Überraschung abseits der Bands, die wir da schon genannt haben, die eigentlich gar nicht in die Liste gehören, sondern ein Album, das ihr gar nicht auf dem Schirm hattet, obwohl man es als Grunge bezeichnen kann. Philipp, wie sah es aus?
Ja, ich bin zwar ein großer Verfechter vom zweiten Pearl Jam Album Versus, aber dass sich Pitchfork traute, stattdessen den Drittling Whiteology zu nehmen, finde ich gut, weil es ist ein vielschichtigeres und genreübergreifenderes Album, das auch ein bisschen sperriger daherkommt als eben das Debüt oder das eher punkige Versus. Und es beweist schon Mut. Also es ist nicht der offensichtlichste Pick an dieser Stelle. Aber eigentlich Überraschung ist für mich 7-Year Bitch, weil ich liebe Viva Zapata und die Grenzen zwischen Riot Girl und Grunge sind eh fließend. Und ich finde es schön, dass es mal beachtet wird, weil die Band wird, wie ich finde, und ihr Einfluss auch in vielen Listicles immer schrecklichst ignoriert.
Bei der Neuentdeckung bin ich beim Philipp, es war bei mir auch, Neuentdeckung war es bei dir gar nicht, bei mir war es die Neuentdeckung tatsächlich 7-Year Bitch, die sind wir damals irgendwie durchgerutscht. Also ich hatte den Namen schon mal gehört, aber ich kannte die Platte tatsächlich nicht.
Das ging mir mit Babes in Toyland so, die kannte ich ja bis vor kurzem gar nicht wirklich. Ja.
Whole Babes in Toyland, L7, die waren mir alle im Begriff, die Platten habe ich auch, aber die 7-Year Bitch war was Neues und Ja, ich bin jetzt kein großer Fan von der Platte geworden, nachdem ich sie mal angehört habe, aber interessant, dass sie damals doch offenbar auch so eine gewisse Rolle gespielt haben und gewissen Einfluss gehabt haben, ohne dass es bei mir in Troggau in der Provinz so aufgeploppt ist.
Ja. Matthias? Ja, ich hätte auch das Album Viva Zapata von Seven Year Bitch genannt. Ich glaube, und es ist ja auch ein gutes Ansinnen, dass die Liste jetzt nicht nur das Altbekannte hier irgendwo wieder gibt, sondern vielleicht auch ein bisschen Bands, die unterm Radar gelaufen sind, hier darstellt. Und gerade auch die Frauenbands, die in der Liste dran sind, haben es ja auch verdient für den Einfluss oder die Vorreiterrolle, die sie hatten, dass sie hier genannt werden. Das Album hat mir auch außerordentlich gut gefallen. Ich fand die Riffs total cool. Die haben mich ein bisschen an Rage Against the Machine teilweise erinnert, weil sie schon zackig gespielt waren. Habe ich mir heute auch nochmal angehört, fand ich richtig gut. Und zur Pearl Jam-Frage, da kann ich mich nicht entscheiden. Ich halte beides juristisch für vertretbar. Ich finde, Vitology kannst du genauso nehmen. Ich habe mir da auch beide nacheinander angehört und habe gesagt, ich entscheide mich und dachte mir, ja, es ist beides okay. Ist auch in Ordnung, dass sie nur zwei Pearl Jam-Alben nehmen, dass andere auch ins Spiel kommen. Da hätten sie lieber eins von Nirvana weglassen können.
Nein. Vielleicht. Oh, wir haben viel zu reden. Nein, noch.
Vielleicht bin ich bei Vitology auch ein bisschen vorbelastet, weil da war ich nämlich krank, als die rauskamen. Das weiß ich noch, die mich mit letzter Kraft in den Plattenladen geschleppt habe, um mir die neue Pearl Jam CD zu holen. Und dann war ich krank zu Hause gelegen, habe sie gehört und mir ging es nicht besser. Und vielleicht habe ich die das mal deswegen in schlechtere Erinnerung.
Und außerdem war es der Anfang von schlechten Plattencovern, weil Versus war das letzte Gute und dann hat Pearl Jam bloß noch beschissene Plattencover gemacht.
Und gleich kommen wir zu den Stone Temple Pilots zum Thema Plattencover. Aber Uli, das sind genau die Geschichten, auf die ich mich freue. Du als echter Gen Xler, du erzählst uns jetzt, wie es damals war.
Der einzige Augenzeuge.
Smells Like Teen Spirit in der Schweiger Rockdisco gelaufen ist auf Kassette und jeder sich gefragt hat, was ist das? Und du gesagt hast, das ist die neue Rockmusik. Weil wir kennen das ja auch immer nur aus der Nacherzählung. Wir mussten uns das ja auch alles so nacharbeiten. Wir Xennials und Millennials.
Uli spielt auch eine Nebenrolle in Singles, glaube ich, oder?
Genau, das war der Uli. Ich dachte mir, den Typ kennst du doch.
Cameo-Auftritt habe ich.
Das war nicht Matt Dillon, Uli.
Du bist Matt Dillon mit seiner Band Citizen Dick. Mit dem Album Touch Me, I'm Dick.
Das Schlimme ist, dass ich damals wirklich mit langen Haaren und Hemd und zerrissenen Jeans in die Uni gegangen bin. Ich traue es mich gar nicht sagen. Aber es war.
Kannst du mal ein paar Bilder zeigen vielleicht?
Nein. Also
intern.
Dann haben wir die Überraschung und die Neuentdeckung der Liste eigentlich in einem abgefrühstückt, oder?
Nein.
Gibt es noch eine Neuentdeckung zu erwähnen?
Nee, weil, wie gesagt, ich kenne zwar alle in der Liste und ich war auch nie ein großer Ted-Man und werde es gleich auch nie werden, aber eben Babes in Toyland, mich nochmal erwähnt, die hat mir der Uli damals ja schmackhaft gemacht und Fontanelle ist einfach ein geiles Album. Ich dachte immer, das Debüt Spanking Machine wäre das bessere Album, weil es ja noch ein bisschen schmutziger klingt, aber Fontanelle ist schon, wie sagt man, facettenreicher. Also für mich sogar ein richtiges kleines Meisterwerk. Deswegen, ich habe sie neu entdeckt, aber schon vor dieser Liste.
Okay, dann bin ich bei meiner dritten Frage. Was ist der Fehltritt der Liste? Und wäre jetzt auch super, wenn ihr nicht wieder Sonic Youth oder Afghan Whigs nennt, sondern vielleicht ein Album, das einfach, das zwar Grunge ist, aber es nicht verdient hat, unter den besten Grunge-Alben der 90er hier gelistet zu werden.
Also ich fange ja einfach mal an. Ich bin tatsächlich bei den Stone Temple Pilots drüber gestolpert, dass hier das Debüt Core höher bewertet wird als Purple. Und klar war damit Interstate Love Song der größte Hit vertreten, aber ich fand, Core hatte irgendwie viel mehr Energie und mit Creep, Plush, Sex Type Sing drei Klassiker, die man auch heute noch gut hören kann. Da hat es mich gewundert, dass dieses Album ganz rausfällt und dafür Purple dabei ist. Und bei den Pumpkins hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt Siamese Dream eher gewählt statt Gish. Wenn man die Pumpkins schon in dieser Liste...
Weil es noch grungiger ist, meinst
du? Nee, wenn man die schon in dieser Liste haben möchte, aber das ist für mich schon das deutlich bessere, ausgereiftere Album.
Gish ist auch von Butch Vig produziert, oder?
Ja.
Ja.
Ist das nicht die Querverbindung dazu, Nirvana?
Ja.
Danke, Matze.
Laut Pitchfork, ja. Also ich glaube, das ist auch die Begründung, warum das hier auftaucht.
Ja, einfach so Name-Dropping. Also
anderen Grund habe ich nicht gefunden.
Okay, dann sind Garbage, also Post-Grunge, weil Butch Vig Schlagzeug spielt.
Nehme ich an. Also mein größter Fehltritt ist, wie die Liste heißt. Die heißt nämlich die 25 besten Grunge-Alben der 90er. Und ich verstehe nicht, warum man das so gewählt hat, weil es gibt halt dann doch 2, 3, 4, 5 extrem wichtige ja. Grunge-Alben Ende der 80er.
Ja.
Braucht man jetzt nicht drüber ja. diskutieren, weil sie waren jetzt halt in den 80ern und nicht in den 90ern. Aber du kannst halt so eine Liste nicht seriös ohne Mudhoney und ihr erstes Werk machen. Oder Green River.
Green River, ja, genau.
Das ist die ersten Bands, die Grunge gespielt haben. Aber wenn die Liste am 01.01.1990 losgeht, dann können sie nicht erscheinen. Aber das ist halt einfach nicht clever gemacht. Ich verstehe die Einschränkungen nicht. Wenn sie es einfach nur die besten Grunge-Alben oder wichtigsten Grunge-Alben genannt hätten, dann wäre auch kein großer Unterschied gewesen.
Noch Bands aus den 80ern, die ihr beistellen wollt?
Nachher, aber ich muss meinen Fehltritt noch unbedingt in den Vordergrund stellen, weil Incesticide von Nirvana, also ich meine, das ist eine Compilation aus B-Seiten und Demos, die hat Geffen damals einfach nur wegen des Nevermind-Erfolgs zum Kuhmelken auf den Markt geschmissen und außer der Single Sliver hat das Teil eigentlich nichts zu bieten, bis auf das Cover, das ein Gemälde von Kurt Cobain ist. Und stattdessen lassen sie einfach Bleach außen vor. Und ich finde, das darf halt auch nicht sein. In der Best-of-Crunch-Liste mussten nur alle drei Nirvana-Alben drin sein. Das ist ne, als quasi definitive aber Band. Aber
Bleach ist 89,
oder? Bleach ist 89, will ich jetzt sagen.
Ja, ich weiß, aber ja, eben. Man kann doch nicht das Nirvana-Debüt da nicht reintun. Dann deswegen die Beschränkung schon mal scheiße. Und ja, es ist halt so, als würde ich eine Best-of-60s-Listicle machen, aber alle Beatles-Alben nicht drin haben. Also ich finde es komisch.
Hm. Okay.
Aber hast du die Begründung denn nicht gelesen? Das Album ist drin wegen den Liner's Notes und der politischen Botschaft.
Ja, das sehr farbenscheinig.
Das Pitchfork begründet. Ja.
Hanebüchen.
Okay, dann sind wir schon beim Höhepunkt, nämlich eurer persönlichen Top 3 der Liste. Philipp, fängst du mal an?
Ja.
Was sind die drei besten Grunge-Alben?
Wahrscheinlich die offensichtlichen, aber ich dachte mir, wieso soll ich mich verkünsteln? Also In Utero.
Die Reihenfolge ist ja auch entscheidend.
In Utero, Dirt und Live Through This. Und wenn es unbedingt sein muss und ich sehr alternativ sein will, dann ist es In Utero, Dirt und Temple of the Dog. Aber eigentlich ist es schon Live Through This als Platz 3.
Möchtest du es noch ein bisschen ausführen, weil wir sind so ein Podcast, nennt man das, und da hören die Leute um.
Wenn ich mir dachte, wenn ich jetzt Nevermind sage, dann würden mich alle auslachen. Deswegen nehme ich Nevermind auf Platz 4, auch wenn ich dafür in die Hölle komme. Eigentlich ist Nevermind Platz 1 und dann kommt lange Zeit nix. Aber nein, wenn ich unter, wie sagt man, künstlerischen Gesichtspunkten das bewerten will, dann ist In Utero das bessere Nirvana-Album. Dann ist Dirt das großartigste Grunge-Album überhaupt, weil Alice in Chains nicht besser waren. Und Live Through This ist für mich das Formblatt für weiblichen Rock'n'Roll to come, habe ich ja schon öfters gesagt.
Genau, über In Utero und Live Through This haben wir an anderer Stelle schon ausführlich geredet.
Ja.
Vielleicht magst du zu Dirt noch ein paar Worte verlieren.
Naja, Dirt ist halt so ein Album, das macht richtig froh, wenn man es hört. Also, als ich es als Teenager gehört habe, wollte ich mich sofort umbringen. Und wenn man es jetzt wieder durchhören will, will ich mich auch wieder umbringen. Es ist einfach ein richtiger Runterzieher mit unfassbar starken Liedern. Da kann man drehen und wenden, wie man will. Für mich übrigens, Rooster ist die Grunge-Hymne überhaupt. Es gibt kein größeres, also vergiss Smells Like Spirit, Rooster ist für mich das Grunge-Lied, das definitive Grunge-Lied.
Okay, sowas will ich, steile Thesen.
Und ich hätte noch die Glaubensfrage an dich, welche Produktion ist besser, Nevermind oder In Utero? Da gibt's auch nur eine richtige Antwort.
Ja, nix gegen, nein, es muss In Utero sein.
Ja, falsch.
Ja, ich weiß, dass es da andere Meinungen gibt.
Mathe, deine Top 3.
Gut, 1 und 2 hat sich von selbst erklärt. Ach, ja, da würde mir auch noch gleich noch eine schmerzliche Auslassung einfallen, die habe ich von vergessen. Beim dritten.
Die kommt erst am Schluss.
Okay, kommt noch. Hätte ich einige im Kopf gehabt, die waren aber nicht in der Liste drin. Deswegen habe ich dann gedacht, ich nehme mal irgendeinen wilden Pick und nehme einfach mal Tad, weil das so eine abseitige Band ist, die keiner kennt und irgendwie so ein komischen Punk'n'Roll-Grunge aus dem Kuhstall gemacht haben in Seattle. Und niemand kennt sie, aber mir hat es total Spaß gemacht und ist natürlich eine sensationelle Produktion von Butch Vig, den besten Produzenten der Welt. schafft es halt auch, vielleicht eine eher musikalisch jetzt nicht hochbegabte, talentierte, filigrane Band zu so einer coolen Aufnahme zu verhelfen. Und ja, wollte ich einfach mal ins Rampenlicht mal bringen. Und ja, 1 und 2 ist relativ selbsterklärend bei der Liste. Ich schließe mich Philipp an für Dirt, Alice in Chains, weil das die Grunge-Band ist, die ich am längsten höre, schon seit Schulzeiten. war mein Leben so bunt und lustig, dass das eine meiner Lieblingsbands wurde und auch Lieblingsband im Freundeskreis. Also beispielsweise in Thomas Fiat Punto lief das die ganze Zeit und es zeigt einfach, was für Sunny Boys wir waren.
Hey, Puntofahrer, ich strecke gerade meine Hand hoch.
Shoutout an Thomas.
Geil.
Ja, haben wir die gleichen Songs, die du genannt hast, Rooster.
Und jetzt spielt er Quatschlieder im Vorprogramm der Antilopen-Gang.
Jetzt hat er es geschafft, jetzt ist er Vorband der Antilopen-Band als schlechteste Band von Erlangen. Schlechteste Punkband von Erlangen.
Nicht schlecht.
Ja, ja, das wird aus Leuten, die früher Grunge gehört haben. Und Nummer 1 ist überraschenderweise Pearl Jam mit 10. Da ist, über das Album ist alles gesagt, sind fast nur Hits drauf, bis auf Oceans. Kennt die. Irgendeine 1- muss es immer irgendwo geben. Freue mich, dass es die Band noch gibt, dass zumindest ein Grunge-Sänger nicht heroinabhängig war und den gesunden Rotwein auf der Bühne lieber genossen hat und dass eine Band aus Seattle von den großen vier dann noch durchgehend gute bis sehr gute Alben gemacht hat und es zumindest noch eine der großen Grunge-Bands gibt, die ich mal live sehen konnte, auch wenn das letzte Berlin-Konzert ja leider ausgefallen ist. Aber ich hoffe, es gibt bald die Wiederholung.
Uli, du hast wie immer das letzte Wort. die ultimative Top 3.
Ja, Sonic Youth darf ich ja nicht nehmen, weil ja kein Grunge, wie wir festgestellt haben. Die wäre natürlich auf jeden Fall bei mir dabei. Aber dann habe ich mich entschieden für Hole, Live Through This. Auf die Platte habe ich, glaube ich, schon mal ein Loblied gesungen in diesem Podcast.
Wir alle.
Ja. Also ist nach wie vor auch heute noch eine Platte, die mir so ein bisschen Gänsehaut über den Rücken treibt. Auf Platz 2 hätte ich dann Mud Honey mit Every Good Boy Deserves Fudge, wobei die Platte bei mir gleich auf mit Piece of Cake ist. Da ist es jetzt fast schwer, wenn ich mich entscheiden müsste, welche ich besser finde. Aufgrund der Hitdichte ist es dann vielleicht tatsächlich Every Good Boy Deserves Fudge. Und außerdem haben die wirklich ein schönes Cover, wenn man schon dauernd über Cover lässt. Dann so ein Mud Honey Cover kann man sich problemlos an die Wand hängen oder aufs T-Shirt drucken. Und Platz 1 gehe ich mit dem Matze mit, das wäre bei mir auch Pearl Jam mit 10, wobei das auch so ein bisschen eine Wunde aufreißt, weil neben Nirvana ist das mein zweiter großer Konzert, also Makel in meiner Konzertkarriere. Die Nirvana-Geschichte habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, wo ich Karten hatte für das letzte Konzert in München und wegen des schlechten Wetters zu faul war, nach München zu fahren.
Guter Mann.
Ja. Und das andere war wirklich Pearl Jam, die in Nürnberg im Serenadenhof gespielt haben, 1991, glaube ich, vor, keine Ahnung, 150 Leuten. Und ich kann sie noch nicht und habe dann da waren wir noch beim Nordbayerischen Kurier in Bayreuth tätig, habe da die sogenannte Jugendseite konzipiert und habe dann meinen Praktikanten hingeschickt, habe gesagt, da spielt irgendwo eine Ami-Band, die irgendwas mit Marmelade im Titel hat, ich kenne die nicht, willst du da hingehen? Er ist hin und lacht mich heute noch dafür aus, dass ich ihn da hingeschickt habe.
Und aus diesem jungen Praktikanten wurde später wer?
Der ist jetzt beim Bayerischen Rundfunk seit vielen Jahren.
Markus Söder.
Der war bestimmt auch dort.
Jetzt hat keiner von uns Nevermind in seiner Top 3.
Komischerweise wirklich eine Platte, deren historischen Wert ich einschätzen kann, aber die mich nie so gepackt hat, wie jetzt zum Beispiel Pearl Jam mit 10.
Doch, hast du das schon mitbekommen, als sie rauskam und eingeschlagen ist?
Ja, natürlich.
Da kam es erst später.
Ich kann dir sogar noch sagen, wo ich sie gekauft habe. In irgendeinem Elektronikladen in Würzburg. Ich glaube, mit der zusammen mit Genesis.
I Can Dance, oder?
Ja, genau, diese gelbe. Ja, war irgendwie im Angebot.
Da geht es mir echt anders. So gut und so gern und so sehr ich 10 liebe, aber Nevermind war schon ein anderes Maß noch für mich in meiner Erweckungsphase. Im Grunde sollte es in meiner Top 3 sein. Ich habe es bloß nicht genommen, weil es halt so.
Ihr seid ja auch ein Indie-Podcast. Ja,
das ist jetzt nicht Nevermind. Ich bin Indie genug, dass ich sowas Populäres nehme.
Gut so. Und jetzt müssen wir unsere Daseinsberechtigung noch liefern, indem wir die schmählichste Auslassung der Liste besser wissen:
Screaming Trees.
Screaming Trees, Sweet Oblivion.
Matze nimmt mir alles weg. Steht bei mir auch auf der Liste.
Haben wir alle Sweet Oblivion, gut.
Ja.
Alle drei.
Mark Lenigan ist ja in der Liste vertreten, aber da hätte ich dann doch das Soloalbum zugunsten der Screaming Trees
getauscht. Und ich will nochmal für Superfuzz Big Muff plädieren, weil es gibt eine Version, die kam erst, glaube ich, 91 raus, da wo dann Touch Me I'm Sick drauf war. Deswegen, genau die meine ich.
Wir greifen auch zu allen Tricks heute.
Das war aber auch nur eine EP und kein Album, das zählt nicht.
Eben.
Das gültet nicht.
Aber die haben auch die Green River beiden EPs dann zusammengefasst zum Album Anfang der 90er. Also wir hätten es auch noch
Dry as a Bone durch juristische Tricks.
Man kann es schon deichseln, ja.
Also Green River war bei mir noch auf der Liste, die hast du vorhin schon erwähnt, wohl wissend, dass die früher dran waren, aber das sind eigentlich die Wegbereiter, wenn man so will, die ganz rauszulassen, finde ich dann auch diskutabel zumindest.
Die hätte ich auf die 3 gesetzt, wenn sie dabei gewesen wären.
Jetzt habe ich aber noch eine Abschlussfrage, Max.
Ich bin aber noch gar nicht fertig mit den Auslassungen.
Ach so, ich dachte, dann frage ich den Max am Schluss.
Wer mir wirklich noch fehlt, ist Jane's Addiction mit Ritual de lo Habitual. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen.
Jane's Addiction.
Ja, war eine gute Platte.
Haben wir ja schon mal erwähnt heute.
Ja, Teen Cold Stealing, guter Song. Also hätten es zumindest bei, vielleicht wären sie in den Top 30 drin gewesen. Und als Geheimtipp, weiß nicht, ob ihr das kennt, die ist natürlich allerdings 1995 erschienen, zählt dann, glaube ich, auch nicht mehr dazu, aber Mike Watt mit Ballhawk or Tugboat. Mhm. Der ehemalige Minuteman-Bassist. Und das ist Wahnsinn, wer bei der Platte alles dabei war. Eddie Vedder, Jay Maskis, Dave Grohl, Evan Dando, Frank Black, Sonic Youth, Dave Perner, Kathleen Hanna, Henry Rollins, Flea, Mark Lanegan, Epic Soundtracks. Also ein Wahnsinnsstar-Aufgebot. Also wirklich alles, was Rang und Namen hatte damals. Und die fehlt mir da irgendwie in der Liste dann auch noch, auch wenn sie wahrscheinlich ein Jahr knapp zu spät war.
An dieser Stelle einen ganz lieben Gruß an unseren Hörer Markus, unseren Lieblings-Ex-Briefträger, der mir diese Mike Watt-Platte näher gebracht hat, tatsächlich. So, Philipp, du hattest noch eine Frage an mich?
Ja, Matze, willst du nicht noch irgendwas? Du warst auch bei Sweet Oblivion.
Ich hätte auf jeden Fall noch Mad Season gerne drin gehabt, aber gut, ist vertretbar.
Auch zu spät, ne?
Ja, 95.
95, ja.
Und das andere, wahrscheinlich als EP qualifiziert worden, aber Jar of Flies von Alice in Chains.
Ja.
Finde ich fast genauso gut wie Dirt.
Ja, fast.
So ein bisschen kürzer, aber schön akustisch und eine ganz andere Seite, ganz anderes Album als Dirt, aber ebenso gut. Hätte ich gerne drin gehabt.
Meine Abschlussfrage, nachdem wir jetzt ja so viel geredet haben über Grunge, Max, was ist mit dir falsch gelaufen? Wieso war das nie deine Musik? Es ist doch, wenn du Emo magst, dann musst du doch früher auch Grunge gemacht haben.
Also ich habe Nevermind und In Utero und auch Versus besessen. Und es hat mir mit 15, 16 schon noch was gegeben. Aber dann, ich habe das an anderer Stelle schon mal ausgefühlt. Mir waren die Grunge-Vocals meistens zu muckerhaft irgendwie. Und die Riffs und Akkordfolgen haben mir nicht so viel gegeben. Ich bin dann einfach relativ schnell ein Emo-Boy geworden. Und dann habe ich mich dafür entschieden und meine Liebe ungleichmäßig verteilt.
Na gut, kann ich nicht verstehen, aber ich respektiere deine Entscheidung.
Aber so von der politischen Ausrichtung oder für das Progressive oder für das, was Grunge bewirkt hat, schätzt du es schon, auch wenn du die Musik nicht magst.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich höre mir ja auch regelmäßig Podcasts darüber an und so weiter. Also die Historie interessiert mich schon, die Musik gibt mir einfach nicht so viel wie andere Sachen. Ja, wunderbar.
Mein Bier ist es auch alle.
Ich finde, damit haben wir die Liste schlüssig seziert und eine noch bessere entgegengestellt, eine komplettere. Und es bricht mir fast das Herz, dass ich dich schon wieder gehen lassen muss, Matze. Aber ganz, ganz lieben Dank, dass du heute dazu gestoßen bist. Und hoffentlich bis bald wieder.
Sehr gerne. Wir stellen einfach unsere eigene Liste jetzt mal auf.
Machen wir.
Top 25. Ja. Alles klar. Dann gibt es nur noch die Albumveröffentlichungen der näheren Zukunft.
Future Noise.
Was rauskommt bis zu unserer nächsten Folge, das sind heute, am Tag des Erscheinens, die Black Keys mit ihrem neuen Album No Rain, No Flowers. Nächste Woche dann am 15.8. Rise Against mit Ricochet. Eine Woche darauf, am 22. August, Mac DeMarco, Guitar. Und da freue ich mich auch. Superchunk mit Songs in the Key of Yikes. Am 29.8. wird es dann hochkarätig. Die erste Band kennen vielleicht noch nicht so viele, sollten sie aber, sie ist sehr schön. The Baths aus Neuseeland mit ihrem neuen Album Straight Line Was a Line. Und The One and Only Hives mit ihrem neuen Album The Hives Forever, Forever The Hives. Und eine Band, deren Popularität sich mir auch noch nie so ganz erschlossen hat, Wolf Alice aus Großbritannien mit The Clearing. Am 5. September folgen Suede mit Antidepressants. Außerdem Big Thief mit Double Infinity, D David Byrne, Who is the Sky? Und die Postpunks Shame mit ihrem neuen Album Cutthroat. Dann am 19. September, es gibt sie noch, die Donuts, mittlerweile auf Deutsch unterwegs. Ihr Album heißt Schwert aus Holz. Und The Divine Comedy sind auch mal wieder zurück mit Rainy Sunday Afternoon. Und zuletzt ein Album, auf das wir sehnsüchtig warten, das für uns alle großes Potenzial hat. Und nächstes Mal werden wir euch erzählen, ob es das erfüllt, was es verspricht. Wednesday sind zurück mit ihrem Album Bleeds. Das war's von uns erstmal. Wir wünschen euch einen schönen, sonnigen Sommer ohne Naturkatastrophen und sonstige. Und danken recht für eure Zeit, die ihr uns geschenkt habt. Und euch beiden danke ich, dass es euch gibt. Macht's gut.
Schönen Ciao. Urlaub.
Ciao.
Ciao.
Free audio post-production. By Alphonic.com.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.